Tu Warszawa, tu Polskie Radio. Sie hören den Auslandsdienst des Polnischen Rundfunks mit seiner täglichen halben Stunde in deutscher Sprache. Mein Name ist Adam Nieser. Hallo und herzlich willkommen. Der designierte Staatspräsident Karol Nawrocki enthüllt seine ersten Personalentscheidungen. Außenminister Sikorski revanchiert sich bei Elon Musk für dessen Beleidigung vom März. Und Kritiker Nawrockis Tochter löst landesweite Debatte aus. Mehr zu diesen Themen heute im Infoteil. Außerdem:
Es ist ein wirklich historischer Moment, in der Polen so eine enorme Bedeutung gewinnt, ja, auch als Kraft innerhalb der EU. Und da jetzt wieder mit so einer Paranoia zu kommen, wir werden umzingelt und die sind uns eigentlich unsere Feinde, das kann ich ehrlich gesagt nicht so ganz nachvollziehen.
Wieso hat Warschaus Oberbürgermeister Rafał Trzaskowski die Präsidentschaftswahlen trotz guter Umfragewerte verloren? Publizist Dr. Richard Herzinger kann die Entscheidung der Polen nicht nachvollziehen. Für Thomas Urban kam der Wahlausgang indes nicht überraschend.
Wir haben in Polen, wie auch in vielen anderen Ländern, in Deutschland, in den USA, haben wir eine sich vergrößernde Distanz zwischen veröffentlichter Meinung und öffentlicher Meinung.
Die Kommentare zu der Präsidentschaftswahl im zweiten Teil der Sendung. Sie erfahren aber auch mehr über den ersten Diplomaten Polens. Wir wünschen Ihnen eine interessante halbe Stunde und beginnen mit den Nachrichten. Und heute unter anderem mit diesen Themen. Nawrocki benennt erste Mitarbeiter seiner Präsidialkanzlei und Außenminister Sikorski nutzt Trump-Musk-Konflikt für eine kleine Revanche. Polens designierter Präsident Karol Nawrocki hat erste Personalentscheidungen bekannt gegeben. Als Sprecher wird Dr. Rafał Leśkiewicz fungieren, bisher im Institut für Nationales Gedenken tätig. Kabinettschef wird der Politiker und Wahlstabschef von Karol Nawrocki Paweł Szefernaker, Stellvertreter Jarosław Dębowski vom Präsidentenbüro des Instituts für Nationales Gedenken. Nawrocki will eigenen Aussagen zufolge eine Balance zwischen erfahrenen Politikern und Fachleuten außerhalb der Politik schaffen. Zudem kündigt er einen neuen Bereich für Militärtechnologien im Büro für nationale Sicherheit an. Der Hafen Danzig hat heute den neuen Mega-Container-Terminal T3 in Betrieb genommen. Das 2 Milliarden Zloty teure Projekt steigert die Jahreskapazität um 1,5 Millionen Container auf insgesamt 4,5 Millionen 20 Fuß Standardcontainer. Der Terminal entstand als künstliche Insel und vergrößerte Polens Staatsfläche um 36 Hektar. Er kann die größten Containerschiffe der Welt abfertigen und gilt als strategische Investition für Mittel- und Osteuropa. Ein Jahr nach seiner Ermordung gedenkt Polen des Soldaten Mateusz Sitek. Verteidigungsminister Kosiniak-Kamysz besuchte heute die Einheit des getöteten 21-Jährigen und legte am Gedenkstein Blumen nieder. Sitek war im Juni 2024 bei einem Grenzzwischenfall von einem Migranten mit einem Messer getötet worden. Sein Tod führte zu Reformen an der polnisch-belarussischen Grenze, wo nun geschlossene Militäreinheiten im Einsatz sind. Polens Außenminister Radosław Sikorski nutzte den eskalierenden Konflikt zwischen US-Präsident Trump und Tesla-Chef Elon Musk für eine Spitze. Siehst du, großer Mann, Politik ist schwieriger als du dachtest, schrieb er auf X. Hintergrund: Musk hatte Sikorski früher als kleinen Mann bezeichnet. Seit seinem Ausscheiden aus der Trump-Administration kritisiert Musk die US-Regierung scharf und forderte sogar Trumps Amtsenthebung. Und 12 Sänger aus 7 Ländern stehen im Finale des 12. internationalen Stanisław Moniuszko-Gesangswettbewerbs in Warschau. Polen vertritt Justyna Kiel. Weitere Finalisten kommen aus der Ukraine, China, Armenien, Lettland, Großbritannien und Italien. Der größte Gesangswettbewerb Polens findet am Samstag im Großen Theater sein Finale. Der polnische Rundfunk überträgt live. Soweit die Meldungen des polnischen Rundfunks. Nach der Wahlniederlage von Rafał Trzaskowski herrscht Streit in Polens Regierungskoalition. Ein Regierungssprecher soll für Einheit sorgen. Außerdem: Kritik an Nawrockis Tochter sorgt für landesweite Debatte und Iga Świątek verpasst ihren 4. French Open-Titel in Folge. Mehr zu diesen Themen nun in der Presseschau. Im Studio ist Joachim Ciecierski.
Nach der Wahlniederlage von Rafał Trzaskowski gegen Karol Nawrocki rumort es in der Regierungskoalition. Vor allem Politiker von dem sogenannten Dritten Weg, also der Partei rund um Parlamentspräsident Szymon Hołownia, machen ihrem Ärger Luft. Und zwar nicht nur gegenüber den politischen Gegnern, sondern auch gegenüber der eigenen Koalition. Krzysztof Gawkowski, stellvertretender Ministerpräsident von der Neuen Linken, appelliert im Interview mit Super Express an Szymon Hołownia: Beruhigen Sie sich, trinken Sie einen Melissentee. Eine Aussage, die Sławomir Ćwik von der Partei Polen 2050 für unnötig und schädlich hält. Am Donnerstag trafen sich die Koalitionsspitzen, um die Streitigkeiten beizulegen und die Linie für die kommenden Monate abzustimmen. Wichtigste Entscheidung: Ein Regierungssprecher soll künftig die gemeinsame Kommunikation der Koalitionspartner übernehmen. Wojciech Czarzasty von der Linken stellt klar, die Koalitionsvereinbarung gilt weiterhin. Wir sind bereit, die Regierung neu zu formen. Mehr zu den politischen Folgen der Präsidentschaftswahl hören Sie später in unserer Sendung. Beim Wahlabend nach dem zweiten Durchgang stand plötzlich nicht der Wahlsieger Karol Nawrocki im Mittelpunkt, sondern seine 7-jährige Tochter Kasia. Das Mädchen sprang nach Bekanntgabe der Ergebnisse auf die Bühne, schwenkte eine rot-weiße Fahne, formte mit den Händen ein Herz und steckte sich dann die Finger in den Mund. Völlig unbeeindruckt von Kameras und Publikum, lesen wir in dem Magazin Wprost. Doch statt Sympathie gab es Kritik. Einige Zuschauer riefen dazwischen, auch in sozialen Netzwerken wurde das Verhalten des Kindes kommentiert, teilweise harsch. Marta Nawrocka, die künftige First Lady, reagierte auf die Vorwürfe mit einem emotionalen Appell. Das Herz aller Eltern schlägt für ihre Kinder. Jedes Kind verdient es, in einer Welt voller Liebe und Akzeptanz aufzuwachsen. Auch die Polizei wurde inzwischen eingeschaltet. Jacek Dobrzyński, der Sprecher des Innenministeriums, erklärte, das Angreifen vor allem eines Kindes ist inakzeptabel und erfordert eine klare Reaktion. Laut Wprost wurden bereits erste Maßnahmen eingeleitet. Es war das Duell zweier Tennisgigantinnen und ein echter Leckerbissen für Fans. Iga Świątek gegen Aryna Sabalenka auf dem legendären Philippe Chartier-Platz in Paris, schreibt Jenika Zdaprawna in seinem Sportteil. Die Polin, zuletzt von Zweifeln an ihrer Form begleitet, hatte in Roland-Garros eine beeindruckende Serie hingelegt. 26 Siege in Folge, doch diesmal reichte es nicht. Sabalenka, die Favoritin der Buchmacher, zeigte ihre Klasse und beendete Świąteks Triumphzug. Damit ist klar, Paris wird in diesem Jahr eine neue Tenniskönigin krönen. Für Świątek endet damit auch der Traum vom 5. Titel in Folge bei den French Open. Eine Leistung, die seit über 100 Jahren keiner Spielerin mehr gelungen ist. 2020 war sie zum ersten Mal erfolgreich. Doch ein 5. Triumph muss nun warten, mindestens bis nächstes Jahr. Und soweit die Presseschau.
Danke, Joachim. Die Nachrichten und die Presseschau finden Sie auch unter auslandsdienst.pl. Warschaus Oberbürgermeister Rafał Trzaskowski lag in den Umfragen vor der Präsidentschaftswahl lange vorn. Wieso hat er die Wahlen dann trotzdem verloren? Dr. Richard Herzinger kann diese Entscheidung von außen betrachtet nicht nachvollziehen, sagt er im Gespräch mit Jakub Kukler.
Ich kann mich natürlich jetzt nur sehr schwer zu polnischen innenpolitischen Fragen äußern, weil ich da nicht der Spezialist bin. Ich kann nur so viel sagen, nach meinem Eindruck trägt es nicht dazu bei, den Prozess zu fördern, den ich gerade als wünschenswert beschrieben habe. Nicht? Denn es werden jetzt wieder Gegensätze aufgemacht. Korrigieren Sie mich, wenn ich es völlig verkenne, was tatsächlich die Positionen dieses neuen Präsidenten sind. Aber es gibt eben wieder eine Anti-EU-Haltung. Es gibt sogar in Fragestellung, was ich eigentlich das Beängstigte finde, der Unterstützung für die Ukraine. Ja? Das sind ganz, ganz schlimme Signale gerade in dieser Situation, in der es darauf ankommt, dass die EU Stärke entwickelt, gemeinsame Stärke gegen die russische Aggression und zur Rettung der Ukraine, die in großer Gefahr schwebt, sozusagen von Trump verraten und von anderen im Stich gelassen, möglicherweise diesen Krieg zu verlieren. Allerdings sorgt die Ukraine ja Gott sei Dank selber sehr stark dafür, dass diese Propaganda-Lüge, man könne den Krieg gegen Russland ja sowieso nicht gewinnen, ja, also jetzt wirklich tatkräftig widerlegt aus eigener Kraft. Lassen Sie mich es so sagen, wir reden jetzt alle darüber, Europa muss seine Verteidigung stärken, weil Europa muss irgendwie aufrüsten, Europa muss für seine Sicherheit sorgen. Der beste und einzige Weg und primäre Weg, das zu tun, ist die Ukraine zum Sieg zu führen. Jemand hat es kürzlich so ausgedrückt, wenn wir über die Aufrüstung unserer Armee sprechen, also der Bundeswehr, die ukrainische Armee ist unsere Armee. Ja? Das ist unsere Armee und die müssen jetzt alles bekommen, damit sie diese Walze, Vernichtungswalze aufhalten. So schlecht die EU sein mag, ja, und ich leugne keinerlei Defekte oder auch irgendwelche Schwierigkeiten, die es da gibt oder auch Benachteiligungen meinetwegen von osteuropäischen Ländern, die zu wenig gehört werden und so weiter und so fort. Aber es muss sich innerhalb der EU, die Auseinandersetzungen müssen innerhalb der EU und unter der Maßgabe, dass die EU wirklich gestärkt werden muss. Unter dieser Maßgabe müssen die Auseinandersetzungen geführt werden und nicht so ein merkwürdiger Isolationismus, wie gesagt, eigentlich der Feind, unser Feind ist eigentlich die. Ich verstehe es auch ehrlich gesagt nicht so ganz, was die Polen dazu bewegt. Wie gesagt, ich rede nur von außen, aber es ist ein wirklich historischer Moment, in der Polen so eine enorme Bedeutung gewinnt. Ja, auch als Kraft innerhalb der EU, sozusagen eigentlich für eine Führungsrolle prädestiniert ist und auch sowohl die wirtschaftliche als auch die politische Kraft hat, wirklich zu einer der führenden Nationen in der EU zu werden, die dann auch tatsächlich auf die EU im Ganzen starken Einfluss nehmen kann. Und da jetzt wieder mit so einer Paranoia zu kommen, wir werden umzingelt und die sind uns eigentlich unsere Feinde, das kann ich ehrlich gesagt nicht so ganz nachvollziehen. Aber wie gesagt, ich kann mich da nur von außen sozusagen äußern.
Das ganze Gespräch mit Dr. Richard Herzinger schon morgen in den Themen der Woche. Ja, die Niederlage des Kandidaten Rafał Trzaskowski im zweiten Wahlgang der Präsidentschaftswahl hat das Regierungslager in eine politische Krise gestürzt. Die Koalitionspartner suchen nun nach den Ursachen des Scheiterns von Trzaskowski und werfen sich gegenseitig Fehler und unloyale Haltung in der Wahlkampagne vor. Im Grunde hätte man aber die bevorstehende Katastrophe sehen müssen, meint der Journalist und langjährige Korrespondent deutscher Medien, unter anderem in Warschau, Thomas Urban.
Ich habe das schon vor Monaten nicht nur vorausgesagt, sondern auch geschrieben. Aus zwei Gründen habe ich Trzaskowski keine Chancen oder nur sehr geringe Chancen eingeräumt. Das erste ist, wir wissen aus den Wahlanalysen und politologischen, soziologischen Analysen, die polnische Gesellschaft ist strukturell konservativ. Auch die Bürgerplattform von Tusk ist ja eine konservative Partei, eine liberal-konservative. Die gehört ja deswegen auch dem Verband der Europäischen Volkspartei an wie die CDU und CSU. Also sie ist ja keine liberale Partei, wie das manchmal in deutschen Medien steht. Also sie ist weltanschaulich, ist sie eher konservativ, hat ja zum Beispiel auch nicht an einer Reform des Abtreibungsparagrafen, hat sie ja auch nicht durchgesetzt zum Beispiel. Und die Trennung zwischen Staat und Kirche, das hat zwar Trzaskowski versucht, aber das hat die Partei nicht mitgetragen. Also die PO ist eine auch strukturkonservative, meinetwegen liberal-konservative Partei, aber Trzaskowski war der Vertreter des linken Flügels. Und wir wissen aus all diesen Analysen, Wahlen werden in Polen in dem Segment rechts der Mitte entschieden. Nicht ganz rechts außen, nicht rechts extrem, sondern rechts der Mitte. Und dieses Profil hat Trzaskowski nicht gehabt. Das heißt also, die Wähler dieses Segments, die eigentlich Wahlen entscheiden, konnten sich nicht hundertprozentig mit Trzaskowski identifizieren. Das war das Erste. Das Zweite, auch in der polnischen Gesellschaft gibt es eine allgemeine Krisenstimmung. Die Außenpolitik, der Krieg an der Ostgrenze des Landes. Man weiß nicht, wie die internationale Entwicklung geht. Man weiß nicht, was mit den USA wird als wichtigste Macht der NATO, die ja auch die Unabhängigkeit Polens mit garantiert. Das weiß man alles nicht. Und in dieser Situation, das zeigen auch alle Befragungen, erwartet das Gros der Wähler einen Führer, einen Staatspräsidenten, der auch staatsmännisches Format hat. Und Trzaskowski fehlt die Aura des Staatsmännischen. Er ist ein liberaler, kulturell affiner Politiker, der sich in der Kulturszene gut auskennt, der da gut vernetzt ist, dem man aber nicht zutraut, dass er große Krisen lösen kann. Und er hat eben auch nicht die Ausstrahlung. Er ist nett, sympathisch. Ich habe das Bild gebraucht, er kommt herüber wie ein kumpelhafter Junglehrer, der seine älteren Schüler duzt und sich von denen duzen lässt. Aber die Mehrheit der Bevölkerung erwartet einen Präsidenten, der auch eine Würde und auch eine gewisse Distanz ausstrahlt, weil man von ihm erwartet, dass er das Land international präsentiert, aber auch die Interessen des Landes international durchsetzt. Und das hat man Trzaskowski nicht zugetraut. Und das war der zweite Grund, warum er nicht gewinnen konnte.
Das, was Sie sagen, das, was Sie gerade schildern, klingt sehr überzeugend. Wenn man sich aber die Meinungsumfragen angesehen und die Kommentare angehört hat während des Wahlkampfes, konnte man zum Schluss kommen, dass erstens Trzaskowski ein klarer Favorit ist, zweitens wird er die Wahl doch gewinnen. Was versteht die PO nicht?
Wir haben in Polen, wie auch in vielen anderen Ländern, in Deutschland, in den USA, haben wir eine sich vergrößernde Distanz zwischen veröffentlichter Meinung und öffentlicher Meinung. Das heißt, die Multiplikatoren in den führenden Medien leben immer mehr in einer intellektuellen Blase und verlieren den Kontakt zu dem, was man sagt, die breite Stimmung im Volk. Das ist in Polen ganz evident so gewesen, das ist in Deutschland so gewesen. Wir sehen die Wahlerfolge der AfD, wo meinetwegen ein Teil der Kommentatoren einfach sagt, das sind alles Nazis und Rassisten. Und das ist keine ausreichende Erklärung, sondern die Erklärung ist, ich sehe vielmehr einen anderen Grund, dass bei sehr vielen Menschen, die in Deutschland AfD wählen oder in Polen meinetwegen auch PiS wählen, die sagen, das ist die Elite, die führt eine Politik, die aber unser Gerechtigkeitsgefühl verletzt. Und in Teilen der politischen Elite sieht man das zu wenig und versteht es nicht. Das gilt für die Berliner politische Elite genauso wie für die Warschauer politische Elite, gerade meinetwegen in dem kosmopolitischen, proeuropäischen Spektrum, die ihr eigenes Leben führt und einfach nicht mehr den Puls an der Stimmung eines Großteils der Bevölkerung hat.
Ist das Gefühl, dass die Elite das Gerechtigkeitsgefühl verletzt oder auch die Würde der weniger wohlhabenden Schichten der Gesellschaft?
Das spielt natürlich auch eine Rolle. Wir haben ja das ganz krasse Beispiel, was man vielleicht nur bedingt auf Polen übertragen kann. Hillary Clinton im ersten Wahlkampf, wo sie praktisch die Ärmeren arrogant beschimpft hat. Die Loser und ich weiß nicht, noch schlimmere Wörter, die sie gesagt haben. Das hat natürlich in Polen niemand gemacht. Aber
nicht offiziell.
Ja, jedenfalls nicht offiziell. Aber ich verstehe also, warum Trzaskowski bei diesen Leuten nicht angekommen ist, obwohl er sich bemüht hat. Weil der Wähler mag politisch, sagen wir, der ungebildete Wähler, sage ich jetzt mal mit auch der gewissen Arroganz, mag die Mechanismen der Politik nicht verstehen, aber er versteht, wenn jemand sich einschleimen will. Das versteht er. Und da hat er ein Gefühl und da sagt er, nein, das mache ich nicht mit, weil der gibt etwas vor, was er eigentlich nicht darstellt. Also das war so ein ganzes Bündel von Gründen, warum das so ausgegangen ist. Also mich hat es nicht überrascht, muss ich sagen. Und ich habe aber die Hoffnung jetzt, dass man die Schlüsse zieht, dass man Brücken bauen muss. Ich habe auch die Hoffnung, dass das der neue Präsident versteht. Und es ist ja etwas Positives, dass er aus keinem Partei-Establishment kommt, denn die PiS hat ja genauso ein Partei-Establishment wie die PO, das haben beide Seiten. Und ich habe die Hoffnung, dass er versteht, dass er auch der Präsident aller Polen sein will. Also, wie man auf Norddeutsch sagt, ich betrachte die Sache ergebnisoffen.
Mit Thomas Urban hat Jakub Kukla gesprochen. Von der aktuellen Politik nun zu einem historischen Thema. Im ausgehenden 15. Jahrhundert begannen in Polen Dichtungen im Geiste des Humanismus zu erscheinen. Von den wenigen, die sich darin auszeichneten, war Jan Dantyszek der bedeutendste. Als Sprössling einer reichen Danziger Familie machte er darüber hinaus schnell Karriere als kirchlicher Würdenträger und Diplomat. Ein Beitrag von Wojciech Osiński.
Die Gelehrten der Renaissance waren außergewöhnlich in ihrem Schaffen, Doch ebenso außergewöhnlich waren diejenigen, die mit ihrer politischen und diplomatischen Erfahrung verblüfften. Einer dieser herausragenden Vertreter dieser Zeit hieß Jan Dantyszek und stammte aus Polen. Er war einer der erfahrensten und bekanntesten Persönlichkeiten der frühen Neuzeit in Europa. Eine Person, an die sich heute jedoch nur wenige erinnern. In seinen zahlreichen Briefen, Dokumenten, Gedichten und Prosastücken erschließt sich dem Leser eine breite und vielfältige Beschreibung dieser Epoche. Wie der Name unseres heutigen Protagonisten bereits verrät, wurde Jan Dantyszek, Johannes Dantiskus, 1485 in Danzig geboren, der damals größten und reichsten Stadt des Königreichs Polen. Seine frühe Schulbildung erhielt er in der Pfarrschule in Grudziądz. Anschließend besuchte er bis 1503 die Universität in Krakau und diente während dieser Zeit auch auf dem polnischen Königshof als Sekretär und Diplomat.
Był Polakiem, ponieważ chciał nim być.
Als Danziger war Dantyszek zunächst deutschsprachig, aber er war vor allem Pole. Er war Pole, weil er Pole sein wollte. Im Dienste des Königreichs Polen, aber auch für seine eigenen Ziele, besuchte er mehr Orte in Europa und im Mittelmeerraum als die meisten seiner Zeitgenossen. Er war ein typischer Vertreter der europäischen Renaissance. Dies ist eine Meinung, die nicht nur in Polen geteilt wurde, sondern in ganz Europa.
Humanizmu europejskiego w pierwszej połowie XVI wieku, to nie jest opinia polskiego patrioty, tylko to jest opinia międzynarodowa.
Erzählte vor einigen Jahren der Altphilologe Jan Kieniewicz. In Mitteleuropa bereiste Dantyszek die Straßen Nord- und Mittelpolens, kämpfte in Kriegen in Ungarn und der Walachei, segelte die Donau auf und ab, entkam seinen Peinigern während des Ritteraufstands in Bayern, ruderte über die hinterlistige Elbe und überquerte schlammige Alpenpässe.
To jest postać typowa dla epoki, a równocześnie wyjątkowa przez swoją egzotyczność w tej drugiej ojczyźnie. To
znaczy, es gab viele Vertreter der europäischen Renaissance, aber Dantyszek war schon ein exotischer Ausnahmefall. In Südeuropa schlenderte er durch die engen Gassen Barcelonas, pilgerte nach Santiago de Compostela, entkam dem Urteil der spanischen Inquisition, genoss die Sonne in Rom, Venedig, Bologna und Genua. Aus einer Laune heraus segelte er über das östliche Mittelmeer und entdeckte das Heilige Land. Wohin er auch ging, gewann Dantyszek Freunde, erzählte Geschichten, tauschte Neuigkeiten aus. Er repräsentierte sowohl die christliche Mauer im Osten als auch im Westen, auf der Iberischen Halbinsel.
W Armii działa na dwóch krańcach tej szczególnej humanistycznej wspólnoty.
Sagt dem polnischen Rundfunk der Literaturhistoriker Jerzy Axer. Dantyszek erhielt später vom Heiligen Römischen Kaiser einen Doktortitel in Rechtswissenschaften und wurde als Dichter verehrt. Zudem spielte er anschließend eine bedeutende Rolle bei diplomatischen Einigungen mit Polens hartnäckigsten Gegner, dem Deutschen Orden. Da der König Dantyszek vertraute, erteilte ihm dieser ab 1519 auch diplomatische Aufträge. Sein eigener Antrieb zur Macht und Einfluss muss beträchtlich gewesen sein. Dabei koppelte er geschickt politische und kirchliche Machtpositionen. Heiraten wollte er nicht, weil er zunächst eine Domherrnstelle im Ermland anstrebte. Jahrelang war er als Diplomat auch in Italien für den polnischen König tätig, da dessen Frau Bonasforza Erbstreitigkeiten zu regeln hatte. Als der spanische König Karl V. 1518-19 in Barcelona Hof hielt, war Dantyszek jahrelang als Gesandter in Spanien unterwegs.
Y aquí estamos hablando del quinto centenario porque en 1518 fue cuando el embajador Juan
Vor über 500 Jahren kam der polnische Botschafter Jan Dantyszek in Spanien an. Er war eine charakteristische Figur der europäischen Renaissance. Er repräsentierte die Ämterhäufung, die damals nicht nur im kirchlichen Bereich starken Anstoß erregte, sodass diese zu einem erheblichen Anlass für die Reformation wurde. Und trotzdem kam er mit Erasmus und Luther klar, pflegte Kontakte zu Kopernikus, dem großen Gelehrten aus Toruń.
Con Erasmo, con Lutero, con Copérnico, gran sabio polaco en su ciudad de Toruń.
Erzählt uns der spanische Literaturkritiker Juan Manuel Bonet. Dantyszek war 1527 in Valladolid bei einer der bedeutendsten Debatten der europäischen Geistesgeschichte zugegen. Dort kamen katholische Gelehrte zusammen, um über die Werke von Erasmus zu urteilen. 1530 vertrat Dantyszek das Königreich Polen auf dem Reichstag zu Augsburg. Dantyszek hat eine sehr große Gruppe europäischer Monarchen beeindruckt. Er gewann die Gunst der Könige Polens, wurde vom Heiligen Römischen Kaiser wiederholt gelobt und geehrt. Zudem erlangte er die diplomatische Unterstützung Englands für das Königreich Polen, wurde im Vatikan mit Ehren empfangen, speiste in Wittenberg mit Martin Luther und Philipp Melanchthon, erzählt uns Jan Kieniewicz.
Dał się poznać jako pierwszorzędny fachowiec w swojej robocie dyplomatycznej.
Dantyszek war ein Fachmann, er war weitaus mehr als ein kultivierter Diplomat und Höfling, obwohl das allein schon eine beeindruckende Karriere darstellt. Er war Gelehrter und Schriftsteller, Kunstmäzen sowie ein unermüdlicher Netzwerker, der die Dichter der frühen Neuzeit praktisch in den Schatten stellte. In Polen und Preußen verkehrte er in denselben akademischen, militärischen und kirchlichen Kreisen wie Kopernikus. Unter den Spaniern wiederum war er als ein Fachmann anerkannt, mit dem man sich die Nächte um die Ohren schlagen konnte.
Dla Hiszpanów przez nich uznawany jako taki huergista, czyli taki kumpel do nocnych eskapad.
Gemeinsam mit Alfonso de Valdez veröffentlichte Dantyszek Gedichte und Prosa. Sie entwarfen zusammen die Vision eines ewigen, vereinten Christentums, das das Osmanische Reich überwindet, nachdem schon die spanische Reconquista erfolgreich zu Ende geführt wurde. Dantyszek freundete sich mit dem Eroberer Mexikos Hernán Cortés an, dem eine Schwäche für die Geisteswissenschaften nachgesagt wurde.
On był dyplomatą z zawodu, poetą i człowiekiem o bardzo szerokich zainteresowaniach.
Dantyszek war der erste polnische Diplomat in der Geschichte Polens und der erste polnische Diplomat auf der Iberischen Halbinsel. Aber er war auch ein hervorragender Dichter und Autor von unzähligen Briefen. In Spanien fand er die Zeit, Vater zweier Kinder zu werden. Sein Sohn Juan war an den Höfen des spanischen Adels sehr erfolgreich. Seine Tochter Juana Dantisca wurde sogar von der heiligen Teresa von Avila bewundert und gelobt. Es gibt einen umfangreichen Briefwechsel mit dem Eroberer Mexikos Hernán Cortés. Dantyszek war damals der einzige Osteuropäer, der Kontakt zu den Konquistadoren in den neuen spanischen Kolonien hatte.
Między Dantyszkiem a Cortésem jedyna taka korespondencja między Cortésem a kimkolwiek z Europy Środkowej.
In den letzten 16 Jahren seines Lebens diente Dantyszek der polnischen Krone und der katholischen Kirche als Bischof von Chełmno und anschließend als Erzbischof von Ermland. Er verbesserte die Verwaltung, die Seelsorge und Bildung, indem er auf seine Netzwerke und Erfahrungen in Europa zurückgriff. Im Laufe seiner beeindruckenden politischen und diplomatischen Karriere fand er noch die Zeit für das Verfassen von bahnbrechenden literarischen Werken. Er schrieb auch Sachbücher, Biografien, humorvolle, satirische, aber auch wissenschaftliche Texte. Er ließ sich von antiken Werken inspirieren und organisierte einen Salon in seinem Schloss in Lidzbark-Warmiński, in dem über die Antike diskutiert wurde. Was Dantyszek von seinen Zeitgenossen unterschied, war sein unglaublicher Erfahrungsschatz, der zu dieser Zeit vielleicht von niemandem übertroffen wurde. Dabei hat er sich vor allem als ein Chronist Spaniens hervorgetan. Die Liste der Menschen, Orte, Ereignisse und politischen Bewegungen, die er dort antraf, erlebte und dokumentierte, ist außergewöhnlich lang.
Die Karriere des ersten Diplomaten Polens Jan Dantyszek hat Wojciech Osiński nachgezeichnet. Und das war's auch schon in der heutigen halben Stunde aus Warschau. Einen angenehmen Tag noch wünscht Ihnen aus der polnischen Hauptstadt Adam Denisow. Danke fürs Dabeisein und do usłyszenia.